Anfang Januar 1945 war es soweit. Außer den Bombardierungen wurde auch das Schießen der Artillerie immer mehr hörbar. Jeden Tag wurde Verschiedenes über das Lager erzählt. Unruhen und Spannung wächst. Nur kein Risiko mehr eingehen, nicht auffallen und von Tag zu Tag sich durchmogeln. Vielleicht schafft man es doch, obwohl es keiner sich so recht vorstellen konnte. Pause. Am 16. Januar 1945 war es wieder soweit. Wir wurden zum Antreten befohlen und in Fünferreihen marschierten wir in Richtung Westen. Nach einem tagelangen Marsch erreichten wir Nikolajew und übernachten dort in einer Ziegelei. Bevor wir das Lager verlassen haben, wurden Akten verbrannt und Krankenhauskranke erschossen. Auch während des Marsches wurden immer wieder Marschunfähige im Wald oder Seitengraben erschossen. Die Straße, auf der wir marschierten, war nicht stark befahren. Vielleicht war es eine Seitenstraße oder möglicherweise für jeden anderen Verkehr gesperrt. Auf dem Marschweg trafen wir auch andere Marschkolonnen aus Häftlingen aus Auschwitz und den vielen Nebenlägern. Am nächsten Tag ging der Marsch weiter nach Gleiwitz. Es war ein schwerer Marsch, kalt, Schnee, glatt. Für vielen war es der letzte Marsch. In Gleiwitz vergrößerte sich das Chaos von Stunde zu Stunde. Tausende von Häftlingen zusammengewürfelt, dazwischen viele SS-Männer. Derweil hört man Artillerie schießen, ein Balsam auf unserem Herzen. Da gibt es Brot, an einer anderen Ecke kann man eine Decke oder ein paar Schuhe bekommen. Dort Suppe oder Lagertee. Unter uns zwischen den Häftlingen sieht man SS-Männer, die ihr Reiseproviant tragen. Zwei große Kommissbrote mit Butter, zwei Schmalz- oder Fleischdosen. Einige Häftlinge stürzen sich auf den Proviant. Einige SS-Männer schlagen zurück, andere finden sich damit ab. Keine Bestrafung, wie nach Lagerkodex bis jetzt gewohnt. Es wird von weiteren Evakuierung bei Fußmarsch gesprochen, von bereitstehenden Waggons, von Erschießung, von Wasservergiftung. Das Risiko wird größer, aber die Hilfe scheint näher zu sein. Immer wieder hört man Artillerie schießen, einige suchen verzweifelt nach Verstecken, die es hier kaum gibt, in diesen frieren Fremdarbeiterlager. Das Durcheinander ist schließlich so groß, dass man schwerlich sich in Gruppen und Bekanntenkreis halten kann. Schließlich fand ich ein Versteck in einer Attika eines Waschraumes. Als ich hinaufkletterte, traf ich schon dort zwei Lagerbekannte, die sich reichlich mit Brot versorgt hatten und so lange aushalten wollen, bis die Russen hier einmarschieren, falls sie nicht von den SS-Frier erwischt werden. Wer weiß, was richtig ist. Die zwei Lagergenossen, Kschepitzki und sein Cousin, überredeten mich sehr, nicht dort zu bleiben. Wenn sie auch nicht offen zugaben, so war doch der eigentliche Grund der, dass ich keine Brotreserve hatte und sicherlich denen zur Last gefallen wäre. Dies war das erste Mal, dass ich mit meiner Lagerdevise falsch lag. Mein Prinzip war, solange ich im Lager war, sofort alles, was ich bekommen habe, sofort ganz zu essen. Ich machte es mir zur Gewohnheit, zumindest in einmal sich halb satt zu essen, statt meine magere Portion beiseite zu legen. Ich empfand es als Pein und Kampf mit der eigenen Seele, einen Teil der Portion bei Hunger beiseite zu legen. Schließlich kann ich behaupten, dass mir niemals mein Brot gestohlen wurde. Aber hier und jetzt in Gleiwitz mit Krzepicki wurde es mir zum ersten Mal zum Verhängnis. Krzepicki und noch zwei haben tatsächlich dort überlebt. Ich habe ihn nach dem Krieg gesehen und diese Unkameradschaft selbstverständlich verziehen. Eine bemerkenswerte Lagererscheinung war es, wie manche Häftlinge ihre täglichen Portionen für Tabak, Tabak für Marmelade, Marmelade für Margarine vertauschten. Manchmal hatten sie ein Stückchen Brot hinter ihrem Kopf und konnten schon deswegen die ganze Nacht nicht schlafen. Dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Magen und Seele endete meistens mit Selbstruin. Schließlich, nach etwa 2 Tagen in Gleiwitz, raffte sich die SS-Maschinerie zusammen. Waggons rollten an, wir wurden wieder strenger in die Zange genommen, nach Lagerherkunft gesammelt und in die Waggons verladen. Ich lebe und verlasse nach ca. 19-monatigen Aufenthalt in Auschwitz und fahre ins Ungewisse. Ich glaube, dass allmählich die Reise auch für die SS ungewiss wird. Pause. Es war der 21. oder 22. Januar 1945, als wir in offene Ladewaggons wie die Heringe vollgestopft wurden. Draußen war es sehr kalt. Es war absolut keine Möglichkeit zu sitzen, von Liegen gar nicht zu reden. Als einziger Schutz vor Regen, Schnee und Kälte waren unsere zerfetzten Lagerdecken, die wir über die Köpfe hielten. Die einzige Wärme, die Körperwärme. Wir bekamen etwas Reiseproviant vor Reiseantritt, weil dort ein Proviantlager war, das bald in den Händen der Russen fallen müsste. Der Transport wurde von SS-Männern bewacht, die auf die außerhalb der Waggons aufgebauten Türme saßen. Wir fuhren Richtung Reich, die einzige offene Trasse. Schon nach den ersten paar Tagen fing der Hunger, besonders der Durst, an uns zu quälen. Wegen des dauernden Stehens wurden die Beine dick und eingeschlafen und fühlten sich bald zu blutlosen Hölzern. Die menschlichen Notdürfte schafften Probleme, die wir nur durch die offenen Waggons einigermaßen lösen konnten. Es fingen bald menschliche Reibungen an, wie in so einer Situation, in Form von Angriffslust, Machtlosigkeit, Apathie, Melancholie und Hysterie. Einige schimpften, andere schrien, kratzten sich gegenseitig die Gesichter. Viele starben stehend. Manchmal dauerte es Stunden, bis man merkte, dass ein Stehnachbar tot ist. Die Toten wurden auf den Boden gelegt und die noch Lebenden standen auf den Toten. So ergab sich bald mehr Ellbogenraum und Luft. Die Waggons hielten manchmal für Stunden, aber meistens außerhalb von Städten und Stationen, damit wir wenig von Zivilisten zu sehen bekommen. Aus dem Zickzack der Reiserichtung war es offensichtlich, dass wir in das Ungewisse auf Befehl abwartend von unseren Bewachern geführt werden. Unser Zustand war unbeschreiblich, einfach schrecklich. Wir halbtote Menschen aus den KZs mit den letzten Atemziehen um das Leben ringend sind jetzt einer neuen Qualprobe ausgesetzt. Von Hunger, Durst, Kälte, Schlaflosigkeit, Ruhelosigkeit, eingepresst mit Toten an der Seite und unter den Fiesen. Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube aber nicht, auf dieser Reise Brot oder Suppe erhalten zu haben. Vielleicht sporadisch etwas Wasser oder auch Suppe, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich erinnere mich genau, dass bei jedem Stopp des Zuges die SS-Posten den Zug bewachten. Es waren nur wenige Häftlinge, die aus diesem Transport springten oder bei Aufenthalt verschwanden. Wenn ja, dann sicherlich nur, um mit diesem Leben zu beenden. Das Abhauen war auch physisch einfach nicht möglich. Mitentscheidend für das Durchhalten bei dieser Reise war auch, wo einer gerade seinen Stellplatz hatte. Die Mitte hatte den Vorteil der Wärme. Die Waggonwände hatten den großen Vorteil, dass sie mehr Ellbogenfreiheit hatten, mit den auf den Waggonrand sich anhäufenden Schnee und Wasser mit der Zunge leckend den Durst löschen konnte. Und wenn man sporadisch etwas geben soll, war man der Erste. Diese schreckliche Reise führte uns nach Wien, die Tschechoslowakei, von dort nach Hamburg, KZ-Lager Neugamme, und von dort nach Dora Nordhausen im Harz und dauerte 10 Tage. Obwohl wir angewiesen wurden, Städte durchfahrend mit Decken uns unsehbar zu machen, wurden wir trotzdem von vielen Menschen von weit und nah gesehen und unsere Schreie nach Brot und Wasser wurden gehört. Ich kann mir nur an einen Fall erinnern in der Tschechoslowakei, wo uns Brotscheiben geschmissen wurde von einer Brücke aus. Ansonsten waren es meist schweigende, versteinerte Gesichter, die uns ansahen. Es mehrten sich auch die Fälle des Springens aus dem Zug mit dem Ziel, erschossen zu werden. Hunger, Durst, Qual, Tote und Halbtote, stehend und liegend. Gegen Durst leckten wir die rosteisernen Schienen um den Waggons rum. Gegen Hunger aßen wir den Schnee, der sich auf diesen Eisen ansammelten. Bewegungslos standen wir da. Mangel an Blutzirkulation, erschlafende Hände und Füße, Holzfiguren statt Menschen. Wie soll es weitergehen? Mit diesen Gedanken in der Absicht zu springen und ein für allemal den Qual zu beenden, bin ich in einen süßen Traumschlaf stehend gefallen und dabei meine Schwester und ein mir sehr nahestehendes Mädchen in meine Nähe gespürt, die mich händegreifend sagten: Halte durch, bleibe, du musst noch etwas leiden. Es dauert noch etwas, aber du schaffst es. Ich erwachte, ohne zu wissen, ob mein Traum 3 Minuten oder 3 Stunden dauerte. Aber ich erwachte als neuer Mensch mit Ziel und Überzeugung, nicht aufzugeben, weiter zu kämpfen. Schließlich bekräftigte ich mich mit meiner Devise, die mich schon früher in Majdanek und Auschwitz bei jedem Rückfall half. Es geht nicht nur um das Leben, aber wenn ich sterbe, tue ich gerade das, was Hitler und die Nazis sich wünschen. Ich muss schon deswegen unseren Feinden aus Trotz und Dafke weiterleben. Zweitens habe ich eine Aversion zu den mir von den Nazis vorgeschriebenen Art des Sterbens. Nach 10 Tagen Reise, wo angeblich kein KZ wegen Überfüllung uns aufnehmen wollte, sind wir in Dora Nordhausen angekommen. Aus den ca. 10.000 in Gleiwitz verladenen Häftlingen sollen nur 6.000 lebendig, der Rest, ca. 4.000, sollen tot angekommen sein.